SRF 1.
Uhr, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Die Mindestlohninitiative, sie prägt in der Schweiz den heutigen Tag der Arbeit. Die Ukraine soll über die Einheit des Landes abstimmen, im Osten ein sehr schwieriges Unterfangen.
Ich kann mir das schwer vorstellen, dass da eine Präsidentschaftswahl oder ein Referendum, das aus Kiew organisiert wird, auch durchsetzbar ist.
Sagt Kirill Savin von der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew. Eine missratene Hinrichtung sorgt in den USA selbst bei Befürwortern der Todesstrafe für Empörung. Und im Tagesgespräch um 1.
Vom kindlichen Spiel führt, über Basten und Pröbeln, ein steiler Weg zu den Geräten und Tabellen, mit denen Jugendliche zwischen 15 und 21 ihre Forschungsergebnisse vorstellen.
Seit 40 Jahren werden im Wettbewerb Schweizer Jugend forscht die besten Nachwuchstalente ausgezeichnet. Zu Gast bei uns sind drei Jugendliche, die dieses Jahr zu den Besten gehören. Im Studio sind Brigitte Kramer und Andi Lüscher mit den Nachrichten.
In Zürich, Basel, Schaffhausen und Grenchen haben bereits am Vormittag die traditionellen Umzüge zum 1. Mai begonnen. In Zürich führt der Umzug erstmals auf den neu gestalteten Sechseläutenplatz. Laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund finden heute in der Schweiz an insgesamt 50 Orten Veranstaltungen statt. Der Tag der Arbeit steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Abstimmung über die Mindestlohninitiative. In Moskau haben Hunderttausende Personen an der Erstmaierfeier teilgenommen. Zum ersten Mal seit dem Ende der Sowjetunion fanden die Reden wieder auf dem Roten Platz statt. In der Türkei haben die Behörden die traditionelle 1. Mai-Demonstration auf dem Taksimplatz in Istanbul verboten. Als Linke und Regierungsgegner trotzdem in Richtung Platz vordringen wollten, setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Demonstranten warfen Pflastersteine und Molotow-Cocktails. Andreas Gerwig, Alt-Nationalrat der SP Basel-Stadt, ist 85-jährig in Basel verstorben. Dies bestätigte sein langjähriger Weggefährte Helmut Hubacher gegenüber Radio SRF. Gerwig war seit 1967 während 16 Jahren Nationalrat und gehörte der sogenannten Viererbande an, zusammen mit Lilian Uchtenhagen, Helmut Hubacher und Walter Rentschler. Der enge Zusammenhalt und die Macht der Viererbande in den 70er Jahren waren legendär. Von den 24 Grenzwächterinnen und Grenzwächtern, die neu ihre Arbeit aufnehmen, werden am meisten in den Kantonen Genf und Tessin eingesetzt. Das hat der Bundesrat bekannt gegeben. 10 Grenzwächter kommen in der Region Genf zum Einsatz, 6 an der Südgrenze. Dass die Kantone Genf und Tessin am meisten Zusatzstellen erhalten, begründet der Bundesrat damit, dass dort die Probleme mit Kriminalität und illegaler Migration besonders groß seien. Aus der Nord- und Ostschweiz kommt Kritik. Mehrere Nationalräte sind der Ansicht, dass ihre Regionen benachteiligt würden. Im Kantonsparlament von Zug wird künftig per Knopfdruck abgestimmt und nicht mehr per Hand. Weiter soll das Abstimmungsverhalten der einzelnen Ratsmitglieder veröffentlicht werden. Wie dies passieren soll, ist noch unklar. Nach dem Attentat im Zuger Kantonsparlament 2001 war der Ratssaal komplett renoviert worden. Auf den Einbau einer elektronischen Abstimmungsanlage wurde damals aber verzichtet. In Nordirland hat die pro-irische Partei Sinn Féin scharf kritisiert, dass ihr Chef Gerry Adams verhaftet wurde. Adams wird beschuldigt, vor gut 40 Jahren am Mord einer 10-fachen Mutter in Belfast beteiligt gewesen zu sein. Der Mord geht auf das Konto der früheren IRA, der Adams angehörte. Die stellvertretende Sinn Féin-Chefin sagte, die Festnahme sei politisch motiviert. Ein anderes Parteimitglied machte auf den Zeitpunkt der Festnahme aufmerksam, kurz vor den Wahlen. Adams selber bestreitet, am Mord beteiligt gewesen zu sein. Die Pressefreiheit gerät weltweit immer mehr unter Druck. Es stehe darum so schlecht wie seit 6 Jahren nicht mehr, schreibt das US-Forschungsinstitut Freedom House. Nur noch einer von 6 Menschen lebe in einem Land, in dem die Medien frei berichten könnten. Verschlechtert habe sich die Situation vor allem in Russland, China und Ägypten. Der deutsche Fernsehmoderator Heinz Schenk ist in Wiesbaden gestorben. Der 89-Jährige sei friedlich eingeschlafen, sagte sein langjähriger Manager der Nachrichtenagentur dpa. Schenk hatte vor knapp einer Woche einen Schlaganfall erlitten und lag seither im Koma. Heinz Schenk wurde einem Millionenpublikum durch seine Sendung «Zum blauen Bock» bekannt. Er moderierte die Fernsehshow bis 1987. Das Wetter. Heute zeigt sich da und dort die Sonne, es gibt aber auch einige Schauer und Gewitter. Morgen ist es meist bewölkt und zeitweise regnet es. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad.
12.36 Uhr Rendezvous und das gibt es gleich hier bei uns. Die ukrainische Regierung hat kaum mehr Kontrolle über den Osten des Landes. Eindrücke aus der ostukrainischen Stadt Kharkiv, wo eine Art Ruhe vor dem Sturm herrscht. Ein Mörder leidet bei seiner Hinrichtung in den USA fürchterliche Qualen. Wir können Mörder doch nicht behandeln, wie sie ihre Opfer, sagt sein Anwalt.
We don't treat the murderers like they treat their murder victims.
Die Debatte um die Todesstrafe in den USA kommt wieder ins Rollen. Dann, sie ist rechtsradikal und klar gegen Europa und trotzdem sitzt sie im EU-Parlament, die Kroatin Ruža Tomašić. Und?
In der Schweiz, wenn man die direkte Demokratie irgendwie ausschalten würde, dann würde man einfach wie Blut weg vom Körper nehmen.
Bundespräsident Didier Burkhalter sah sich im April genötigt, die direkte Demokratie zu verteidigen. Das eines der Ereignisse, die wir Revue passieren lassen, in den Worten des Monats. Die Übergangsregierung in der Ukraine sucht nach Wegen, um die Situation zu beruhigen, eine Spaltung zu verhindern. Deshalb will sie am 25. Mai nicht nur Präsidentschaftswahlen durchführen, die Bevölkerung soll nun auch über die Einheit des Landes abstimmen. Allerdings räumt die Regierung in Kiew ein, im Osten des Landes hat sie die Kontrolle weitgehend verloren. Präsident Turchinow gibt unumwunden zu, den prorussischen Separatisten stehe man hilflos gegenüber. Kirill Savin leitet in Kiew das Regionalbüro der Heinrich-Böll-Stiftung. Im Moment ist er in der ostukrainischen Stadt Kharkiv. Ich habe ihn gefragt, wie man sich die Lage dort vorstellen muss. Ist die Stadt im Belagerungszustand?
Nein, die Stadt Kharkiv ist im Moment eigentlich ganz ruhig. Hier sieht man auf der Straße eigentlich glückliche Gesichter und nichts erinnert sich an diese Unruhen, die man in Grenzregionen hier auf Donbass beobachtet. Kharkiv ist ja ruhig, aber man erwartet, dass Kharkiv wird ja nächstes Ziel sein der russischen Diversanten und Separatisten oder prorussischen Separatisten, wenn die Separatisten die Kontrolle über Donbass und Lugansk-Gebiete haben.
Das heißt, es gilt vor allem für andere Städte, wenn man bei uns lesen kann, die Bevölkerung sei verunsichert, ja gar verängstigt.
Ja, das stimmt. Das spürt man auch hier. Es ist so eine Ruhe, aber Ruhe vorm Sturm hier. Man weiß, dass Kharkiv und Odessa könnten nächste Ziele sein für die russische Intervention. Und man bereitet sich zu diesen schlimmen Ereignissen eher innerlich. Aber noch, wie schon gesagt, ist alles ruhig hier vor Ort.
Wie stark ist denn die ukrainische Übergangsregierung in Kharkiv noch spürbar?
Also hier ist ja noch volle Kontrolle der Regierung da. Die Miliz ist präsent, sie machen ja ihren Job. Man sieht ja eigentlich hier keine Unruhen. Man hat auch die Miliz rotiert, das heißt die Sicherheitskräfte, die hier in der Stadt sind, die sind nicht Kharkiver, die sind aus anderen zentralukrainischen Gebieten nach Kharkiv gekommen, um sozusagen die Loyalität dieser Leute der Regierung abzusichern.
Nun will die Übergangsregierung eine Abstimmung durchführen zur Einheit des Landes. Kann diese Ankündigung die Gemüter in der Ostukraine besänftigen?
Inhaltlich gesehen eigentlich, das ist das, was sie fordern. Sie fordern dieses Referendum oder eine Abstimmung über Föderalisierung oder Einheit des Landes. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich ernst gemeint wird. Auch von der russischen Seite wird es sehr wahrscheinlich nicht ernst gemeint ist. Und dieses Referendum wird nicht unbedingt die Ruhe schaffen, sondern diese Unruhen werden sehr wahrscheinlich auch weiter dauern, denn das Ziel ist, diese Gebiete, die wackelig sind, von der Ukraine abzuspalten.
Und ist eine solche Abstimmung im Osten überhaupt durchführbar, wenn weite Gebiete von prorussischen Separatisten kontrolliert sind?
Das stelle ich eigentlich auch sehr in Frage, vor allem in Donbass, wo die Kiewer Regierung die Kontrolle praktisch verloren hat, was Herr Turchinov gestern auch öffentlich bestätigt hat. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass da eine Präsidentschaftswahl oder ein Referendum, das aus Kiew organisiert wird, auch durchsetzbar ist.
Falls es zur Abstimmung kommt, was denken Sie, wie wird das Resultat ausfallen?
Diese Abstimmung soll, so wie ich das lese und mitkriege, soll eigentlich nicht regional sein, sondern allukrainisch. Und die Ergebnisse wird man in der Gesamtukraine zusammenzählen. Und da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass die Gesamtukraine wird eher mehrheitlich dafür sein, dass das Land einheitlich bleibt. Allerdings natürlich, es spielt schon die Rolle, wie viele Stimmen werden für Föderalisierung oder für die Unabhängigkeit von diesen Donetsker Republik sein. Und da glaube ich, da könnte schon eine kleine Mehrheit für diese Unabhängigkeit sein.
Sagt Kirill Savin, er ist Leiter des Kiewer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Clayton Lockett war zum Tode verurteilt und wurde in diesen Tagen im Südstaat Oklahoma hingerichtet. Doch etwas lief schief. Die Exekution wurde für den verurteilten Vergewaltiger und Mörder zur Tortur. In den USA feuert das die landesweite Diskussion um die Todesstrafe wieder an. Priscilla Imboden.
Es dauerte fast 45 Minuten, bis Clayton Lockett starb. Der zum Tode verurteilte Mann sei während der Hinrichtung zu sich gekommen, habe gekeucht, gesprochen und versucht, sich aufzurichten, berichten Augenzeugen. Erst danach blieb sein Herz stehen. Die Gouverneurin von Oklahoma ordnete eine Untersuchung an.
The state needs to be certain of its protocols and its procedures for executions and that they work.
Wir müssen sicher sein, dass die Prozeduren stimmen und Exekutionen wirksam sind, sagte die Republikanerin Mary Fallon. Sie vertagte eine weitere Hinrichtung, die wenige Stunden später vorgesehen war. Der Vorfall sorgt in den Medien landesweit für Schlagzeilen. Diane Rust-Tierney, Direktorin der Nationalen Koalition für die Abschaffung der Todesstrafe, erklärte im National Public Radio:
The public is getting a graphic look, up close and personal, at what it means to actually have the death penalty and use it in the United States.
Die Öffentlichkeit erhält einen plastischen Anblick dessen, was es heißt, die Todesstrafe zu haben und anzuwenden. Clayton Lockett erhielt einen geheimen Todescocktail, der neu war und an ihm getestet wurde. Das ist in den USA in letzter Zeit oft der Fall. Denn die EU hat aus Menschenrechtsgründen 2011 ein Exportverbot erlassen für Medikamente, die für Exekutionen eingesetzt werden. Seither haben sich in den USA die Lager geleert. US-Bundesstaaten bekunden Mühe, die Medikamente für Hinrichtungen zu beschaffen. Sie experimentieren mit neuen Mischungen und geben deren Zutaten nicht bekannt, um ihre Lieferanten nicht bloßzustellen. Der Anwalt Lockett versuchte bis zuletzt, die Behörden Oklahomas dazu zu bringen, bekannt zu geben, mit welchen Medikamenten sie das Urteil vollstrecken wollten. Erfolglos. Die fehlerhafte Hinrichtung sei des Landes unwürdig, sagte der Anwalt. Lockett habe zwar schreckliche Taten begangen, aber
«We don't treat the murderers like they treat their murder victims in this country if we're going to call ourselves civilized.»
Wir können die Mörder nicht so behandeln, wie sie ihre Opfer behandeln, wenn wir uns in diesem Land zivilisiert nennen wollen. Die USA bleiben die Demokratie, die weltweit am meisten Menschen hinrichtet. Letztes Jahr waren es 39. Viel weniger als früher, denn es findet eine Abkehr statt. 6 Bundesstaaten haben die Todesstrafe in den letzten 6 Jahren abgeschafft. In rund der Hälfte der Bundesstaaten gibt es sie nicht mehr. In der Bevölkerung sinkt die Unterstützung. Eine Langzeitumfrage des Institutes Gallup zeigt, vor 20 Jahren fanden es noch 80% der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner richtig, dass ein Mörder hingerichtet wird. Heute sind es noch 60%. Der Fall in Oklahoma war auch im Weißen Haus ein Thema. Präsident Barack Obama ließ mitteilen, dass er bei besonders brutalen Gewalttaten die Todesstrafe befürworte. Sie müsse aber auf, Zitat, humane Weise vollstreckt werden.
Priscilla Imboden. Und jetzt haben wir noch eine dringende Verkehrsmeldung. In der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Nyon und Coppe Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Heute an den Umzügen zum Tag der Arbeit sieht man sie zuhauf. Transparente, auf denen für den gesetzlichen Mindestlohn von 4'000 Franken geworben wird. Am 18. Mai stimmen wir darüber ab. Die Arbeitgeber kritisieren, der gesetzliche Mindestlohn schade der Wirtschaft. Sie propagieren, die Mindestlöhne weiterhin gemeinsam auszuhandeln. Doch wie erfolgreich ist diese Sozialpartnerschaft? Die Meinungen gehen auseinander. Gaudenz Wacker.
Bis letzten Sommer war er das Gesicht der Schweizer Arbeitgeber. Thomas Daum, bis 2013 Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, davor im Arbeitgeberverband der Maschinenindustrie. Die insgesamt über 30 Jahre Verbandsarbeit hätten ihm gezeigt, Arbeitsbedingungen würden am besten am Verhandlungstisch ausgejasst, statt durch gesetzliche Vorschriften geregelt.
Wir haben in allen Belangen, die relevant sind, sei das die Arbeitslosigkeit, sei das die Lohnhöhe, sei das die Lohnverteilung, beste Resultate weltweit. Also kann man mit Fug und Recht behaupten, diese Systematik mit der Sozialpartnerschaft hat sich sehr gut bewährt.
Sozialpartnerschaft. Patrons und Gewerkschafter lösen Konflikte am runden Tisch. Dort handeln sie auch Gesamtarbeitsverträge aus, die GAFs. So regeln sie Ferien, Arbeitszeiten oder auch einen Mindestlohn und nicht per Gesetz.
Der große Vorteil der Sozialpartnerschaft bzw. dann der Gesamtarbeitsverträge als ihr Instrument ist, dass man das in zivilisierter Form macht. Da gibt es auch dann und wann mal Zwischenfälle. Wir kannten den einen oder anderen kleinen Streik. Aber wenn man das vergleicht im internationalen Umfeld, ist die Schweiz ein sehr, sehr arbeitsfriedliches Land.
Schweizer Arbeitnehmer streiken kaum, lieber reden sie mit dem Patron. Dieses Bild stimme nur teilweise, sagt der Historiker Bernhard Degen von der Universität Basel. Einen fast vollständigen Arbeitsfrieden habe die Schweiz nur etwa 40 Jahre lang gekannt, Mitte 50er bis Mitte 90er Jahre.
Vorher und nachher herrscht in der Schweiz nicht so viel Arbeitsfrieden, vor allem auch im internationalen Vergleich. In der heutigen Zeit, also in den letzten 20 Jahren, gibt es auch Jahre, in denen zum Beispiel Deutschland oder Österreich in der Streikstatistik hinter der Schweiz lagen.
Zuletzt legten größere Streiks etwa 2008 die SBB-Werkstätten bei Bellinzona oder 2006 die Swissmetall-Werke im Jura lahm. Das zeige, so Historiker und Mindestlohnbefürworter Degen, Arbeitnehmer und Geber könnten eben nicht jede Uneinigkeit glatt am Verhandlungstisch ausräumen. Auch für die Unterzeichnung von Gesamtarbeitsverträgen habe es in der Vergangenheit Druck von der Straße gebraucht.
Wenn wir die Statistik der Gesamtarbeitsverträge anschauen, soweit sie überhaupt brauchbar ist, dann stellen wir fest, dass die meisten Gesamtarbeitsverträge jeweils in Zeiten abgeschlossen worden sind, ein erstes Mal, in denen auch große Streikwellen stattfanden.
Überhaupt sei die Schweiz, was Gesamtarbeitsverträge angeht, europaweit eine Nachzüglerin. Heute unterstehe erst etwa die Hälfte der Schweizer Arbeitnehmerinnen und Nehmer einem GAF, wenig im europäischen Vergleich. So weit sei es also nicht her mit der vielbeschworenen Schweizer Sozialpartnerschaft. Thomas Daum kontert.
Man muss das Glas nicht halb leer, sondern halb voll sehen.
Der langjährige Arbeitgebervertreter setzt auf den Vorbildcharakter jener Gesamtarbeitsverträge, die bereits bestehen.
Man darf nicht vergessen, dass die Entwicklung der Gesamtarbeitsverträge, insbesondere der großen Gesamtarbeitsverträge wie Bau, wie Gastro, wie Maschinen-Elektro-Metallindustrie, Pharma und so weiter, Signalwirkung hat für die Entwicklung der Arbeitsbedingungen insgesamt.
Arbeitnehmer ohne GAF stünden nicht zwingend schlecht da. Auch sie könnten schließlich mit ihrem Patron Arbeitsbedingungen regeln, auf Firmenebene. Die Patrons ließen sich dabei durchaus auch von bestehenden GAFs inspirieren. Bernhard Degen von der Uni Basel gibt sich da weniger optimistisch, gerade in Zeiten, in denen Reiche immer mehr verdienten und Arme immer weniger.
Einkommen und Vermögen streben wieder stärker auseinander und das kann, es muss nicht, aber das kann wieder vermehrt zu Konflikten führen.
Die Frage ist, sollen die Sozialpartner solche Konflikte weiterhin am Verhandlungstisch lösen? Mit einem Ja oder Nein zur Mindestlohninitiative entscheidet das Stimmvolk auch in dieser Grundsatzfrage.
Gaudenz Wacker. Wenn Sie noch nicht sicher sind, wie Sie beim Mindestlohn abstimmen wollen, dann bietet Ihnen die Abstimmungssendung Forum Entscheidungshilfe. Wir senden live aus einer Ladenpassage der Berner Altstadt heute Abend ab 8 Uhr auf SRF 1. Und jetzt hier bei uns zu unserer Serie zu den Europawahlen. Rechtsradikal, nationalistisch, chauvinistisch. Mit diesem Etikett hat es die Kroatin Ruža Tomašić vor knapp einem Jahr ins Europaparlament geschafft. Dort sitzt sie nun, obwohl sie im letzten Juli gegen Kroatiens EU-Beitritt war. Und die Chefin einer rechtsradikalen Partei möchte erneut gewählt werden. Warum? Unser Korrespondent Walter Müller hat Ruža Tomašić in Zagreb aufgesucht.
Ein Straßenmusiker, viele Fußgänger, blaue Straßenbahnen. Und wen immer man im Zentrum von Zagreb nach der Politikerin Ruža Tomašić fragt, hat eine Antwort.
Ruža Tomašić, Name, Europäisches Parlament.
Da ist, wie Ruža
Tomašić?
Ruža Tomašić ist im Parlament. Ich mag sie, sagt der ältere Herr in Windjacke auf Nachfrage. Und ein junger Radfahrer mit schwarzer Kappe meint, kurz aufblickend, sie werde überschätzt, weil sie gute Sprüche mache. Die meisten erinnern sich jedoch, dass sie auf ihrer kroatischen Heimatinsel Korčula mal Drogendealer ins Gefängnis gebracht hatte. Nicht als Polizistin, die sie eigentlich ist, sondern als Parlamentarierin. Das war jedoch vor gut 8 Jahren. Vielleicht würde sie als Polizistin mehr erreichen als in der Politik, meint die 55-jährige Ruža Tomašić am langen Tisch im Sitzungszimmer ihres Parteisekretariats.
I could do probably much better job if I was actually doing a police work.
Als Kind einer 8-köpfigen Familie ist sie mit gerade 15 Jahren aus Kroatien zu ihrer Schwester nach Kanada emigriert. Nicht, weil sie die Welt sehen wollte, sondern weil sie hungrig war. Das war 1973.
I left Croatia when I was 15 years old. Not because I wanted to see the world, it's because I was hungry.
Ruža Tomašić ging in Kanada auf die Polizeiakademie. Danach war sie Motorradpolizistin. 25 Jahre lang lebte sie in Kanada, heiratete, zog 2 Kinder auf und idealisierte ihr fernes Heimatland Kroatien, wie sie sagt. 1990 ist sie heimgekehrt als Chefin des Sicherheitsdienstes des damaligen Staatspräsidenten Franjo Tudjman. Er hatte die Polizistin bei einem Staatsbesuch in Vancouver sozusagen entdeckt. Nach 2 Jahren erkrankte Tomašić an Krebs und ging zurück nach Kanada zur erfolgreichen Behandlung. Wieder in Kroatien, 1998, stieg sie geradewegs in die Politik ein.
When we moved back, yeah. Then I went into politics. I had to do something.
Etwas habe sie ja tun müssen, meint Tomašić achselzuckend. Als Chefin einer Partei mit 22.000 Mitgliedern politisiert sie außen rechts. Im kroatischen Parlament hat die Partei jedoch nur einen Sitz. Verpflichtet fühlt sich Tomašić dem lieben Gott, der katholischen Kirche, der Familie und den nationalen Interessen Kroatiens. Sie hat nichts gegen eine registrierte Partnerschaft von homosexuellen Paaren. Kinder adoptieren dürften diese aber nicht.
It's not time for that yet in Croatia. They have to think of the kids.
Solche Kinder würden in der Gesellschaft stigmatisiert. Kroatien sei noch nicht so weit, warnt sie. Vor einem Jahr wurde Ruža Tomašić mit einem Spitzenresultat in das Europaparlament gewählt, obwohl sie fand, Kroatien sei noch nicht reif für die EU. Deshalb war sie gegen den Beitritt im letzten Sommer. Das sei aber kein Widerspruch. Wo sonst solle sie sich für die nationalen Interessen Kroatiens einsetzen?
Where else do you fight for Croatian national interests?
Unter anderem dafür, dass kroatische Fischer weiterhin mit Netzen auf Fang gehen dürfen, wie seit Hunderten von Jahren. Nach EU-Vorschriften wäre dies ab Ende dieses Jahres verboten. Wegen solchen Erfahrungen ist Tomašić dagegen, dass Brüssel alles entscheidet. Im Europaparlament ist sie Mitglied einer gleichgesinnten Fraktion, den rechtsstehenden, euroskeptischen Konservativen und Reformisten.
They want a Europe of equal countries, equal rights, so it doesn't matter how big the country is.
Die wollen gleich viel Rechte für kleine und große Staaten sowie ein dezentralisiertes Europa.
We want to decentralize more Europe, so it doesn't, not everything has to be in Brussels or Strasbourg.
Im ohnehin patriotischen Kroatien ist schon jetzt gewiss, dass Ruža Tomašić wieder ins Europaparlament gewählt wird. Viele Kroaten mögen sie.
Der Bericht von Walter Müller. Morgen setzen wir dann den Schlusspunkt in der Rendezvous-Serie zu den Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahlen mit Polens Madame Europa Danuta Hübner. Alle Porträts gibt es auch online zum Nachhören unter srf.ch. Der Mai ist erst ein paar Stunden alt, der April vorbei, aber noch nicht vergessen. Zwei Päpste wurden heilig gesprochen, Deutschlands Bundespräsident machte Fragezeichen hinter unsere direkte Demokratie und der Grippen war wieder Dauerthema. Der April 2014, Daniel Hubacher hat zurückgehört.
Wenn wir den Luftschirm nicht komplett zumachen können, in Krise oder Kriegsfall, dann haben wir ein Problem.
Dieses Loch über der Schweiz, durch das der Feind eindringen könnte, müsse der Grippen stopfen, ist Jakob Büchler, der Präsident des Vereins für eine sichere Schweiz, überzeugt und weibelt kurz vor der Grippenabstimmung mit seiner Botschaft durchs Land. Unterdessen sucht SP-Nationalrätin Evi Allemann den Himmel nach dem Feind ab und ist überzeugt, dass die heutige Luftwaffe genügt.
Wir haben ein Interesse, dass wir eine Luftwaffe haben, die ihre luftpolizeilichen Aufgaben erfüllen kann. Das kann sie heute mit den 32 F-18. Das ist ein purer Luxus, noch zusätzliche Flugzeuge zu beschaffen.
Nicht im Kampf, sondern im ganz normalen Jet ist der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck in diesem April zu Besuch nach Bern gekommen. Man plauderte ungezwungen.
Herr Bundespräsident, lieber Joachim.
Lieber Herr Bundespräsident, lieber Didier.
Schlenderte über den Markt, Gauck kaufte Käse und hatte keine Schweizer Fränkli dabei. Und dann ging es zur Sache. Das Ja zur Zuwanderungsinitiative reizte Gauck zu einem Exkurs über die direkte Demokratie.
Direkte Demokratie birgt in sich eine große Gefahr bei hochkomplexen Politikthemen. Manchmal wissen die, die sehr lange an Sachthemen gearbeitet haben, es tatsächlich besser.
Oder anders gesagt, das Volk habe eben nicht immer recht, meinte Gauck, was Bundespräsident Burkhalter schier das Blut in den Adern gefrieren ließ.
In der Schweiz, wenn man die direkte Demokratie irgendwie ausschalten würde, dann würde man einfach wie Blut weg vom Körper nehmen.
Und dann spielte die Musik. Ganz andere Musik ertönte in Bern am Ostermontag. Petardenkrach, kaputte Scheiben, Wasserwerfer und Gummischrott. Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause konnte es nicht fassen, dass sich die Hooligans beim Cupfinal wieder nicht an die Vorschriften hielten.
Also ich glaube, wir müssen eine kritische Bilanz ziehen zu den Fanmärschen, die wir erlebt haben in der Stadt Bern.
Im fernen Kolumbien schrieben Literaturkenner bereits an der Chronik eines angekündigten Todes. Dann kam die Nachricht, Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez sei tot.
Was mich wirklich ernsthaft am Tod beschäftigt, ist der Umstand, dass er wahrscheinlich das einzige Ereignis in meinem Leben ist, noch dazu eines der wichtigsten, das ich niemals werde beschreiben können.
Unter anderem hat uns Márquez 100 Jahre Einsamkeit hinterlassen und einen ersten Teil seiner Autobiografie. Weiter kam er nicht. Gut so, hätte ihm Kollege Urs Wittmer, der Anfang April starb, gesagt, denn...
Kein Schriftsteller, der bei Trost ist, schreibt eine Autobiografie. Denn eine Autobiografie ist das letzte Buch. Hinter der Autobiografie ist nichts. Alles Material verbraucht, kein Erinnerungsrätsel mehr.
Urs Wittmer war bei Trost. Er hat uns seine Autobiografie als wunderbar verspielte Geschichte hinterlassen. Ein spektakuläres Großereignis fand auf dem Petersplatz in Rom statt. Unter dem Applaus einer 500.000 Pilger sprach Papst Franziskus seine Vorgänger Johannes den 23. und Johannes Paul II. Heilig.
Johannem vicesimum tertium et Johannem Paulum secundum sanctos esse decernimus et definimus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Die Worte des Monats April, zusammengetragen von Daniel Hubacher. Damit ist es eine Minute vor eins geworden. Und gleich hier auf SRF 1 und 4 drei gescheite junge Köpfe. Sie sind im Finale von Schweizer Jugend forscht. Zuerst noch die Schlagzeilen dieses Mittags, Andi Lüscher.
In der Schweiz finden an gut 50 Orten 1. Mai-Veranstaltungen statt. Der Tag der Arbeit steht dieses Jahr ganz im Zeichen der bevorstehenden Abstimmung über die Mindestlohninitiative. In der Türkei sind Polizisten und 1. Mai-Demonstranten aneinander geraten. Beim Taksimplatz in Istanbul setzten Polizisten Wasserwerfer und Tränengas ein. Demonstranten warfen Pflastersteine und Molotow-Cocktails. Andreas Gerwig, SP-Politiker aus Basel-Stadt, ist 85-jährig in Basel verstorben. Gerwig war von 1967 bis 1983 Nationalrat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.